Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora Corinna Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo und schön, dass du da bist bei der inzwischen dritten Folge von Creativity and You. In der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, warum ist Kreativität wichtig? In der letzten Folge habe ich definiert, was unter Kreativität verstanden werden kann, nämlich das Schaffen von etwas Neuem, was von Wert ist, gleichzeitig aber auch überraschend ist, und habe auch immer wieder hervorgehoben, Kreativität ist etwas, was wir uns zur Gewohnheit machen können, und Kreativität ist ein Prozess. Und heute soll es darum gehen, warum ist es denn wichtig, dass wir kreativ sind? Es gibt eine evolutionäre Perspektive auf Kreativität, die ist auch aktueller denn je, gerade in den Zeiten der Pandemie, wo sich sehr, sehr viel verändert. Kreativität ist auch ein sehr gefragtes Skill im Arbeitskontext und trotzdem wird sie oft sträflich vernachlässigt in unserem Bildungssystem, in Unternehmen und teilweise auch in der Forschung. Deshalb heute ein Plädoyer zur Wichtigkeit von Kreativität. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, ich habe heute den neuen Podcast von Brené Brown gehört, Dare to Lead heißt er. Und es ist ein Podcast, in dem es, wie der Titel schon sagt, vor allen Dingen um Leadership geht, also um Führung. Und den Aspekt, den sie besonders herausarbeitet, ist Courage, also der Mut. Und direkt in dem Intro sagt Brené Brown, dass es wichtig ist, zu lernen, wie man sich nach einem Rückschlag, nach Enttäuschung, aber auch nach Fehlschlägen wieder mutig aufrappelt. Sie betont ganz klar, dass Innovation und Kreativität ohne Fehler, ohne Rückschläge nicht möglich sind. Ohne Scheitern gibt es also kein Vorankommen. Und auch ich stelle immer wieder fest, Wachstum findet außerhalb der eigenen Komfortzone statt. Wenn wir immer in dem Bereich bleiben, der für uns komfortabel ist, verändert sich auch nichts. Und wenn uns das bewusst ist, dann wird uns auch klar, warum Kreativität so wichtig ist. Denn Kreativität ist immer damit verbunden, dass etwas Neues entsteht. Und ich möchte aus der Wissenschaft, aus verschiedenen Artikeln und Studien ein paar Zitate aufgreifen oder ein paar Aussagen aufgreifen zur Wichtigkeit von Kreativität und dazu ein bisschen mehr erzählen. Hennessy und Amabile haben 2010 hervorgehoben, dass das Erforschen von Kreativität wirklich was ganz Basales ist, eine basale Anforderung. Denn Kreativität ist einer der Schlüsselfaktoren, der unsere Zivilisation vorantreibt. Und genau diesen Aspekt hat auch schon Runco 2004 betont und er sagte auch, Kreativität ist so wichtig wie noch nie zuvor und das ist vor allen Dingen deshalb der Fall, weil Kreativität eine effektive und gute Antwort auf evolutionäre Veränderungen ist. Und diese evolutionären Veränderungen, die meinen einerseits biologische Evolution und darunter ist sicherlich auch zu verstehen, dass der Mensch im Grunde den ganzen Planeten bevölkert. Es gibt sonst, meines Wissens, keine Spezies, die überall auf diesem Planeten lebt. Ja, Mücken sind sehr verbreitet, aber ich glaube, so am Nordpol findet man die eben auch nicht. Und der Mensch hat es durch seine Kreativität und der damit verbundenen Anpassungsfähigkeit geschafft, überall auf diesem Planeten sich Lebensräume zu schaffen. Gleichzeitig, wenn wir diese biologisch-evolutionäre Perspektive einmal verlassen, die ist ja auch eher langsamer, gibt es eine schnellere Evolution, die auf kultureller Ebene stattfindet. Unsere Welt wird immer komplexer, es gibt immer mehr Informationen Die Menge an Informationen, die wir heute tagtäglich aufnehmen, ist um ein Vielfaches höher, als es noch vor 100 Jahren der Fall war. Und wir haben inzwischen sehr viele Technologien, die uns helfen, unser Leben leichter zu machen. Gleichzeitig macht es unser Leben aber auch anspruchsvoller. Denn jedes Mal, wenn neue Technologien kommen, müssen wir uns an diese adaptieren, sie ja zu nutzen lernen, neue Fähigkeiten aneignen. Jüngeren Leuten gelingt es vielleicht leichter. Ältere Leute müssen entscheiden, möchte ich an diesem Puls der Zeit bleiben oder lasse ich das an mir vorbeiziehen. Und so merkt man auch dieses Flexibelbleiben, Kreativbleiben im Umgang mit neuen Technologien ist etwas, was sehr schnell passiert. Und das passiert von Generation zu Generation und kann deshalb eben als kulturelle Evolution bezeichnet werden. Und diese kulturelle Evolution ist insofern bedeutsam, weil sie einerseits durch Kreativität überhaupt erst entsteht und andererseits ein kreatives Reagieren darauf im Sinne davon, dass man flexibel bleibt im Umgang, ganz wichtig ist. Jemand, der also flexibel ist, eine kreative Person, Flexibilität und Kreativität hängen nämlich zusammen. Kreativ heißt ja auch, ich bin in der Lage, Perspektiven zu wechseln, neue Dinge auszuprobieren und offen. Also Personen, die flexibel und kreativ sind, die haben mehr Kapazität, mehr Fähigkeit, diese Veränderungen, diese Chancen, diese technologischen Fortschritte als Teil ihres Lebens zu integrieren und damit auch persönlich zu wachsen. Sozusagen die Vorteile dieser Veränderung für sich zu nutzen. Gleichzeitig ist Kreativität nicht nur wichtig aufgrund dieser evolutionären Perspektive, sondern auch, weil es wichtig ist für unseren Erfolg. Und gerade im 21. Jahrhundert wird Kreativität als das Must-Have-Professional-Skill bezeichnet von Puccio 2017. Also was heißt das? Es ist eine Fähigkeit, die im Beruf unglaublich gefragt ist. Und warum ist das so? Viele Unternehmen haben erkannt, dass Kreativität und Innovation ganz wichtig sind, damit sie bestehen bleiben und in Zukunft auch wachsen können. Deshalb ist es etwas, was immer mehr gefordert wird von Mitarbeitenden in Unternehmen. Und was ich auch spannend finde, ist ein älteres Statement aus den 60er Jahren von Maslow. Maslow ist der Herr, der die Bedürfnispyramide oder Motivationspyramide definiert hat, die vielleicht dem einen oder anderen bekannt sind. Und Maslow sagte schon damals, wir brauchen mehr Menschen, für die Kreativität etwas in ihrem Alltag ist, also etwas Alltägliches ist. Personen, die Kreativität im Alltag implementieren können, für die es nicht etwas ist, was man ab und zu mal nutzt, wenn man es braucht, sondern für die es selbstverständlich ist, dass Kreativität einen wichtigen Raum einnimmt. Kreativität stellt also auch sowas wie eine persönliche Qualifikation dar, ein Skill, was sehr gefragt ist. Und ich habe mal aus Neugier ein bisschen recherchiert, wie oft auf Jobsuchmaschinen das Wort kreativ in Stellenausschreibungen erscheint. An dem Tag, als ich recherchiert habe, das war Ende September, war auf der Plattform monster.de waren insgesamt 6.400 Stellenangebote in Bayern ausgeschrieben. Und davon haben 488 den Suchbegriff kreativ enthalten. Das sind 7,6%. Musste ich sagen, fand ich gar nicht mal so viel. Dann habe ich bei StepStone geguckt. In dieser Suchmaschine waren deutschlandweit 68.340 Stellen gelistet. Davon waren 6.570 mit dem Suchbegriff kreativ versehen. Und hier entspricht das 9,6%. Immer noch nicht so viel, wie ich eigentlich erwartet hätte. Dann bin ich auf eine etwas andere Jobplattform gegangen, nämlich GoodJobs.eu. Dort werden nur nachhaltige und soziale Jobs gelistet. An dem Tag meiner Recherche waren dort 670 Stellen aufgeführt und davon 170 mit dem Begriff kreativ versehen. Das sind 25,3%. Also schon mal eine ganze Ecke mehr, deutlich mehr. Und der Schluss, den ich daraus ziehe, ist, dass nachhaltige und zukunftsorientierte Unternehmen der Kreativität einen deutlich höheren Wert zuschreiben. Und deshalb auch genau auf dieser Suchplattform der Begriff kreativ in viel mehr Stellenausschreibungen erscheint. Was ich ganz spannend fand, ist, dass ich noch auf eine aktuelle Analyse des Beratungsunternehmens Accenture gestoßen bin, die das Ganze unterstreicht, und zwar insbesondere im Kontext der Covid-Krise. Die sagen nämlich, dass es ganz entscheidend ist, dass europäische Unternehmensleiter jetzt den Fokus von der Stabilisierung und dem bloßen Unternehmen weglenken zu Wachstum und Wettbewerb. Und dort steckt auch wieder Kreativität und Innovation drin. Und sie sagen auch, gerade diese Krise ist eine Chance, um alte Zöpfe abzuschneiden, neue Wege auszuprobieren. Und sie sprechen auch von einer Purpose Revolution, also Sinnhaftigkeit, einer Revolution der Sinnhaftigkeit, und betonen, dass Innovationen mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit, Umweltschutz, soziale Leistung und auch einer besonderen Unternehmenskultur, dass das jetzt besonders gefragt ist. Und in all diesem steckt für mich auch Kreativität. Da steckt für mich auch dieses Verlassen der Komfortzone und über den Tellerrand hinaus blicken. Nicht in dem bleiben, was man schon kennt, sondern Neuland betreten. Und das ist, wie ich auch schon zu Beginn gesagt habe, natürlich auch immer mit der Gefahr verbunden, zu scheitern, Fehler zu machen, aber eben auch mit der Chance, aus diesen Fehlern zu lernen. Und dazu vielleicht noch ein kleiner Exkurs zum Thema Kreativität in Zeiten von Covid. Diese Krise und die Einschränkungen, die wir ja seit März diesen Jahres erleben, haben zu ganz, ganz vielen veränderten Arbeitsweisen geführt, zu neuen Kommunikationsweisen und, was ich auch spannend finde, auch zu kreativen Schlupflöchern. Ich habe eine Anekdote gehört, dass als in Madrid ein ganz strenger Lockdown herrschte und man nur noch raus durfte, wenn man zum Arzt musste, Lebensmittel einkaufen oder den Hund ausführen, dass Leute angefangen haben, ihre Hunde zu verleihen für ganz gute Beträge und sich so einen kleinen Nebenverdienst aufgebaut haben, dass andere ihren Hund ausgeführt und so das Haus verlassen durften. Das ist auch irgendwie eine kreative Lösung. Ich mag die gar nicht bewerten, aber ich fand sie ganz witzig. Und ich finde, diese Krise zeigt uns sehr deutlich, dass sie großes Potenzial für kreatives Wachstum birgt und wir viele Dinge anders machen als bisher. Wir mussten also neue Wege kreieren und uns stark adaptieren. Und diese kulturelle Evolution oder auch technologische Evolution, die in diesem Jahr stattgefunden hat, die war unfassbar beschleunigt. Ich erinnere mich noch dran, als ich mich Anfang des Jahres selbstständig gemacht habe, das war tatsächlich im Februar, habe ich mir schon überlegt, ja, ein Podcast wäre ganz nett auf Dauer, irgendwann perspektivisch, vielleicht auch mal Online-Kurse. Das war aber alles nichts, was so greifbar war und was ich jetzt unbedingt schnell gemacht hätte. Und dann plötzlich war der Lockdown da und innerhalb von 2 Tagen war ich online. Insbesondere mit Yoga, weil ich auch als Yogalehrerin arbeite. Und ich finde es auch spannend, wenn man sich jetzt anguckt, in diesem 2. Lockdown, ich denke inzwischen kann man den tatsächlich auch so nennen, ist es ja selbstverständlich, dass wir Yogakurse online live mit unseren Lehrern besuchen können. Zu Beginn der Pandemie steckte da aber eine riesige Umstellung dahinter. Und auch solche Fragen wie, wie mache ich das technisch? Was ist überhaupt dieses Zoom? Plötzlich tauchte dieser Begriff auf. Was für ein Mikrofon brauche ich? Wie bucht man eigentlich Klassen? Und ich weiß noch, wie ich mich tagelang mit diesen Fragen beschäftigt habe und dieses ganze Technische mir jetzt nicht die größte Freude bereitet hat und jetzt inzwischen ist das ein völlig selbstverständlicher Selbstläufer. Doch das zeigt, Veränderung tut erstmal weh, birgt aber auch ganz andere Chancen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, anders zu arbeiten als vorher und in Verbindung zu bleiben, auch wenn diese Verbindung anders ist. Was ich auch spannend finde, dass seit der Pandemie sich auch viele Menschen auf Hobbys besinnen, für die sie lange keine Zeit mehr hatten oder die sie ja einfach vergessen und vernachlässigt hatten. Und gerade zu Beginn der Pandemie hat man auch gemerkt, dass zum Beispiel Backen ein großer Trend ist. Man konnte kaum noch Mehl oder Hefe kaufen, weil plötzlich alle gebacken haben. Und auch das zeigt, wenn wir ja gezwungen sind, drinnen zu bleiben, dann werden wir auch kreativ, was wir mit unserer Zeit anstellen. Was trotz der Wichtigkeit von Kreativität ein Problem ist, ist die Lücke oder das ja nicht zusammenpassen von Nachfrage und Angebot. Es ist so, wenn man in Unternehmen fragt, wenn man Recruiter fragt, dann landet Kreativität eigentlich immer unter den Top 5 von Anforderungen, die Arbeitnehmer mitbringen sollten. Es ist auch unter Arbeitnehmern die gefragteste Fähigkeit. Trotzdem klagen auch viele Arbeitnehmer, dass in ihren Unternehmen Kreativität kaum gefördert wird. Es gab auch eine größere Studie von Adobe, die haben 1000 Angestellte gefragt und von denen haben 96% gesagt, Kreativität ist sehr wertvoll für die Gesellschaft. 78% haben gesagt, Kreativität ist wichtig für die Karriere. Und genauso viele Leute haben sich aber auch gewünscht, mehr kreative Fähigkeiten zu besitzen. Wir sehen also, hier besteht ein Unterschied zwischen der Bewertung und der Erkennung der Wichtigkeit der Kreativität und ihrer Förderung. Die scheint nicht so ausgeprägt zu sein. Das Gleiche sehen wir auch an Universitäten. Auch dort, ich war ja 9 Jahre lang in Universitäten beschäftigt als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und auch an Universitäten wird Kreativität hoch geschätzt. Aber wenn wir uns die Förderung von Kreativität im Uni-Kontext angucken, muss ich auch sagen, die ist sehr gering. Kreativität ist selten als Lernziel vorgesehen. Und ich erinnere mich nur, dass wir in der Bewertung von Abschlussarbeiten, also Bachelor- und Masterarbeiten, auch bewertet haben, wie die kreative Leistung in dieser Arbeit ist. Das Bildungssystem insgesamt, kann man sagen, entmutigt, nicht ermutigt, sondern entmutigt Kreativität, und zwar für den Preis der Konformität. Das sagte auch Sternberg 2012. Und was ich fast schon dramatisch finde, ich habe heute ein Zitat von Brunner gefunden von 62 und er hat 1962 schon gesagt, wir müssen unsere Kinder und Studierende ermutigen, kreativer zu sein, weil das ist eine Vorbereitung für die Zukunft. Und die Zukunft wird schwieriger sein und Kreativität erfordern. Und dieses Ermutigen von Kreativität in unserem Schul- und Bildungssystem generell, kommt meines Erachtens viel zu kurz. Und das kann man sich auch erklären, warum das der Fall ist. Konformität ist ja viel leichter zu bewerten. Wenn man Schüler hat, jetzt als Lehrer stelle ich mir vor, man hat 30 Schüler vor sich sitzen und man hat immer wieder einen, der kreativ hinterfragt, der anders denkt, der neue Perspektiven einbringt. Das kann für einen Lehrer natürlich auch sehr mühsam sein. Viel angenehmer ist ja da der Schüler, der das Lernziel der Stunde erfüllt, im Sinne des Lehrplans antwortet, ja, und nicht dafür sorgt, dass ständig Aufruhr entsteht. Das Gleiche passiert im Grunde auch an den Unis. Seit der Umstellung auf Bachelor und Master hat sich das Prüfungssystem deutlich verändert. Für alles gibt es plötzlich Punkte. Als ich studiert habe, hat man ja Scheine bekommen, wo drauf stand, bestanden. Und die Motivation, so einen Papierschein zu kriegen, war aber enorm hoch. Die Motivation war eine intrinsische, also von innen heraus. Im Nebenfach habe ich BWL studiert und die hatten schon dieses Punktesystem. Und als mein Professor für Personal und Organisation mal gefragt hat, ob jemand in der nächsten Stunde ein 10-Minuten-Referat halten kann, hat sich von 100 Leuten exakt niemand gemeldet. Ich denke, der Grund dafür war ganz klar, es gab dafür keinen Punkt. Und wenn es keinen Punkt gibt, warum sollte ich das dann machen? Das heißt, wenn wir Leistung immer an eine Bewertung und eine Belohnung knüpfen, die mit Punkten versehen ist, machen wir die Kreativität vielleicht damit etwas kaputt. Und gleichzeitig hat sich auch das Prüfungssystem verändert. Es wird viel über Multiple Choice gemacht. Es gibt ja so ansatzweise offene Fragen. Aber wenn ich das Prüfungssystem von jetzt, ich kann das ja natürlich nur für die Psychologie sagen, aber wenn ich das Prüfungssystem von jetzt vergleiche mit dem Prüfungssystem, unter dem ich studiert habe, hat es sich komplett verändert. Wir waren damals auch weniger Studierende. Die Prüfungen fanden zum Vordiplom und zum Diplom statt, also zweimal im Studium. Dann wurde man in allen Fächern geprüft und die Prüfungen waren mündlich. Und die Fragen, die dort gestellt wurden, waren natürlich nicht sowas wie zähl alle Spalten von irgendeiner Tabelle auf oder solches reines Faktenwissen, sondern da waren viele Fragen, die Transferfragen waren, Fragen, die man vorher nicht absehen konnte, auf die man sich auch nie hundertprozentig vorbereiten konnte, sondern es hat immer gefordert, dass man auch in der Prüfung in der Lage ist, spontan kreativ zu antworten und die Wissensgebiete, die man sich angeeignet hat, zu verknüpfen. Und das habe ich als unheimlich wertvoll empfunden. Das würde ich mir auch für Studierende heute wieder wünschen, denn was ich heute auch erlebe, ist, Studierende lernen nach einem Schema F, gute Prüfungen zu schreiben. Und irgendwann kommt dann die Abschlussarbeit im Bachelor oder im Master und dort wird dann plötzlich eine kreative Eigenleistung erfordert oder gewünscht. Und man wundert sich dann, dass Studierende entweder nicht in der Lage sind oder sich nicht trauen, kreativ zu werden. Und das ist sehr, sehr schade, weil man sie dadurch auch einer ganz wichtigen Qualität beraubt. Ja, abschließend möchte ich noch eine kleine Kritik über diese Kritik im Bildungssystem hinaus an der Kreativitätsforschung äußern. Die Kreativitätsforschung hat leider das Problem, dass Kreativität sehr schwer messbar ist. Es gibt ein paar wenige Kreativitätstests oder divergente Denktests und die werden oft so eingesetzt wie Leistungstests. Also im Grunde wie das, was wir auch aus Prüfungssituationen oder Intelligenztests kennen. Und das ist nicht die richtige Art und Weise, Kreativität zu messen. Was aber viele Leute wollen, ist zu wissen, wie kreativ bin ich denn? Und wir wissen alle, wie beliebt diese Tests in Zeitschriften sind oder überhaupt irgendwelche Selbsttests im Internet. Die meisten davon sind nicht in der Lage, eine wirklich solide, valide Aussage zu machen. Und in der Kreativitätsforschung haben wir eben das Problem, wir können nicht weit und breit Kreativität testen. Die Systeme, die wir haben, funktionieren dafür einfach nicht. Ein weiteres Problem ist, dass die Forschung in der Praxis oft nicht ankommt oder viel zu spät. Ich habe immer wieder festgestellt, dass das Einzige, was in der Praxis wirklich konsequent und häufig genutzt wird, das Brainstorming ist. Und das wird aber leider auch falsch eingesetzt. Und ich hatte auch in der ersten Folge schon darauf hingedeutet, dass Brainstorming in Gruppen Kreativität hemmen kann und deshalb neuere Brainstorming-Methoden viel besser sind. Nur die kennt in der Praxis kaum jemand. Was auch schwierig ist, dass Kreativitäts- und Innovationstrainings und Konzepte oft sehr schnell vermarktet werden, ohne zu prüfen, ob die wirklich wirkungsvoll sind und etwas bringen. Genau, und aus diesem Grund kommt auch tatsächlich ja, die Kreativität, wie sie in der Wissenschaft verstanden wird, in der Praxis kaum an und könnte diesen diesen Gap, dieses Defizit zwischen Anforderungen und Verfügbarkeit tatsächlich noch verstärken. Ich hoffe, diese Folge hat dir gezeigt, dass Kreativität unglaublich wichtig ist und wir definitiv mehr dafür tun sollten, unsere eigene Kreativität zu stärken und ihr mehr Raum zu geben. Und genau aus diesem Anlass habe ich einen Kurs geschaffen, eine 30-Tage-Challenge unter dem Hashtag Creative January. Wird diese Challenge am 2. Januar starten und in diesem Kurs kannst du deine kreativen Fähigkeiten in den Alltag integrieren und üben. Alle Aufgaben, die ich dort integriert habe, sind so im Rahmen von 10 bis 20 Minuten täglich machbar und sollen dir auch helfen, diese Hürde, die man manchmal hat, kreativ zu werden, zu überwinden und Kreativität zu etwas Spielerischem und Alltäglichem zu machen. Mehr zu diesem Kurs gibt's ganz bald über meinen Instagram-Kanal. Dort werde ich genaueres erklären. Und dieser Kurs darf auch gerne als Weihnachtsgeschenk verschenkt werden unter dem Stichwort kreatives Weihnachtsgeschenk. Danach suchen wir oft alle vergeblich. Und in der nächsten Folge spreche ich auch genau über das Thema Weihnachten, kreative Weihnachtsgeschenke, kreatives Weihnachtschaos und dann zwischen den Jahren, wie man das warum auch immer so nennt, diese Phase, wird es eine Spezialfolge geben und ab Januar erscheint der Podcast dann im zweiwöchentlichen Abstand. Ich wünsche dir einen kreativen Tag und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.